Vers 1, Psalm 51. Dem Chorleiter ein Psalm von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Das ist einer der Psalmen, wo uns der Kontext gegeben wird. Ein Psalm von David. Und der Kontext ist, er hat diesen Psalm geschrieben, nachdem der Prophet Nathan zu ihm kam und ihn zurechtgewiesen hat, nachdem er Ehebruch begangen hat mit Bathseba, der Frau des Urias, einen seiner treuesten und besten Männer in seinem Heer, einer der mächtigen Männer Davids, wenn er diese Listen nachliest. Im 1. Samuel Kapitel 11 und Kapitel 12 könnt ihr den Hintergrund nachlesen. Ihr kennt die Geschichte, das Heer ist ausgezogen in den Krieg. David hat sich gedacht, oh, ich kann mir ein bisschen eine Pause gönnen und ist zurückgeblieben. Und dann eines Tages, als er da auf dem Dach seines Hauses sitzt, die hatten ja Flachdächer damals, das war das Wohnzimmer, regnet es nicht so viel wie bei uns. Als er da am Dach rumsitzt, sieht er irgendwo unten in der Stadt, der Palast war ganz oben auf dem Berg, und sieht irgendwo unten eine Frau baden. Auch auf deren Dach nehme ich an, sie war nackt, die Bathseba. Und der König David, der zu dem Zeitpunkt wohl so in seinen 50ern war, schaut nicht weg oder kämpft nicht gegen diese Versuchung, sondern er guckt nochmal und dann lässt er die Bathseba zu sich rufen in den Palast und er begeht Ehebruch mit ihr. Schickt sie wieder nach Hause. Wenig später sendet sie zu ihm und sagt, ich bin schwanger. Oh oh, jetzt hat er echt ein Problem. Der König David, der eigentlich alle Frauen haben konnte, die er nur wollte, außer halt verheiratet waren. Er war der König. Er hatte viel zu viele Frauen, wenn wir nachlesen. Das war eins seiner Probleme. Das Problem mit dem Ehebruch, das war nicht etwas, was plötzlich da war, sondern das war so eine Schwäche in seinem Leben mit den Frauen. Auf jeden Fall, Bathseba sagt ihm, ich bin schwanger. David denkt sich einen Plan aus. Er lässt den Uria, den Ehemann von der Bathseba, zurückrufen von dem Schlachtfeld und sagt, Uria, bist ein guter Mann, ruh dich aus, geh nach Haus zu deiner Frau, genieß deine Frau, dein Eheleben, die Beziehung. Und sie gedacht, so kann er das Problem lösen, dass es so aussieht, als wäre dieses Kind, was Bathseba in sich trug, von ihrem Ehemann. Aber der Uria war so ein treuer und so ein loyaler, so ein hingegebener Mann, dass er gesagt hat, nee, ich kann nicht hier zu meiner Frau gehen und eine schöne Zeit haben, während der Rest von dem Heer, während mein Oberster im Krieg ist. Und er ist nicht nach Hause gegangen, sondern hat im Palast übernachtet, an der Schwelle zum Palast, im Eingangstor. Nächsten Tag hat der David gedacht, okay, ich lege noch eins nach, ich mache den ein bisschen betrunken und dann wird er nach Hause gehen. Aber das hat auch nicht funktioniert. Und letztendlich hat er dann einen Brief geschrieben an den Obersten Joab, seinem General, und hat ihn mit dem Uria aufs Schlachtfeld geschickt. Und in diesem geheimen Brief stand drin, stell den Uria an eine Stelle, wo der Kampf besonders hart ist, und dann zieht euch zurück, sodass der durch die Hand der Feinde umkommt. Also, David hat ihn ermordet, eigentlich, selbst wenn er es nicht durch eigene Hand getan hat, aber er hat ganz klare Anweisungen gegeben und wie Jesus gesagt hat, Mord fängt im Herzen an. Nicht erst, wenn wir es ausführen. Und dann hat der David die Bathseba, die Frau des Uria, geheiratet. Nach außen hin sah alles ganz toll aus. Die Leute haben gedacht, boah, der David, das ist ein König. Hier, der nimmt die arme Frau von seinem Freund, von dem Uria, von seinem loyalen Soldaten, diese arme Witwe, das waren die sozial Schwächsten in der Gesellschaft damals, er nimmt sich dieser Witwe an und Mann, wie der seine Männer liebt, der David. Nimmt seine Frau jetzt, diese Witwe, zu sich und versorgt sie. Wissen nicht, ob die Leute das mitgekriegt haben, dass sie schon schwanger war zu dem Zeitpunkt. Vielleicht hat David sich gedacht, ich heirate sie schnell, dann sieht so aus, als wäre das Kind von mir. Vielleicht haben die Leute gedacht, Mann, der nimmt diese schwangere Witwe zu sich. Noch nobler, was für einen tollen König wir haben. Mann, der König David, der, wow, das ist ein Mann Gottes. Und nach außen hin war alles toll. David hat seine Sünde zugedeckt, versteckt. Er hat vielleicht sogar noch an Ansehen gewonnen in den Augen seines Volkes. Aber wir wissen, dass er innerlich verkümmert ist. Dieses Jahr, mindestens 9 Monate waren es. Wahrscheinlich so ungefähr ein Jahr, in dem David seine Sünde versteckt hat und nicht bekannt hat. Wir haben das schon gelesen im Psalm 32. Da sagt David: Glückselig der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. So ging es ihm. Denn Tag und Nacht lastete mir auf mir deine Hand, verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Das ist die Erfahrung von David. Als er gesündigt hat und seine Sünde nicht bekannt hat, sondern versteckt hat, dachte er, der kommt irgendwie davon. Äußerlich hat es toll ausgesehen, aber innerlich ist er vertrocknet, sagt er uns hier. Und Gottes Hand war auf ihm, dieses schlechte Gewissen, das ihn geplagt hat, das ihn niedergedrückt hat. Es zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Das ist ein starkes Bild, was wir hier haben. Sein Leben war am Auseinanderfallen. Er war trocken, er war leer. Was passiert, wenn wir sündigen? Der Prophet Jesaja sagt nun schon in Jesaja 59, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Also unsere Sünden trennen uns von dem heiligen Gott. Er ist perfekt, er ist heilig. Er wird nicht mit Unvollkommenheit Gemeinschaft haben. Und David vertrocknet hier als Sünder. Wir sind geschaffen auf Beziehung mit Gott hin. Und wenn unser Herz, unser Geist getrennt ist von ihm, dann trocknen wir aus. Und wir versuchen überall hinzurennen, diesen Durst in unserem Leben an den verschiedensten Stellen zu stillen. Vielleicht im Wirtshaus, wenn man zu viel trinkt, oder auf der Party, oder Materialismus, oder Ruhm, Geld. Oh, wenn ich nur das hätte, dann wäre ich glücklich, dann wäre ich wieder froh. Aber die Wahrheit ist, unser Herz schreit nach Gott. Unser Herz ist getrennt von ihm und deswegen ist es am Vertrocknen. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, der wird nimmer mehr hungern. Und ich bin das lebendige Wasser. Wer zu mir kommt, der wird nimmer dürsten. Aber hier vertrocknet. Ist die Erfahrung jedes Menschen. Jedes Sünders, der getrennt ist von Gott. Und das können wir gleichsetzen. Jeder Mensch ist ein Sünder. Römer 3,23 sagt uns das. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Es gibt keinen Unterschied zwischen uns Menschen. Alle haben gesündigt. Jeder von uns hatte schon mal ein schlechtes Gewissen. Oder hast du immer Gott an die erste Stelle in deinem Leben gesetzt und er war immer das Wichtigste und Höchste für dich? Hast du nie gelogen, nie gestohlen, nie irgendetwas begehrt, was einem anderen gehört hat? Jesus sagt uns, da fängt es an, im Herzen. Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, wenn du eine Frau lüstern ansiehst, eine Frau, mit der du nicht verheiratet bist, mit ihr in Gedanken Sex hast, nach ihr lüsterst, dann bist du schon schuldig geworden, hast schon Ehebruch begangen. Er hat gesagt, wenn du deinen Bruder fluchst, wenn du hasserst in deinem Herzen gegen deinen Nächsten, dann hast du eigentlich schon gemordet. Da fängt jeder Mord an mit Hass im Herzen? Und vielleicht hast du sogar schon mal Gedanken gehabt. Mann, das würde man nie aussprechen, aber ja toll, die Frau von dem und dem oder der Mann von der und der tot wäre, dann könnte ich sie heiraten. Oder wenn mein Chef tot wäre, dann könnte ich seine Position einnehmen. Würde man nie aussprechen, aber Jesus sagt ihm Gedanken. Oder vielleicht jemand, den wir hassen. Oh Mann, ach, am liebsten wäre mir, der war tot. Leute, wir alle sind David. Wir alle sind Ehebrecher. Wir alle sind Mörder vor Gott. Wir alle sind schuldig vor Gott. Und jetzt hier in dem Psalm werden wir sehen, wie wir umgehen können mit Sünde. Das Erste, was wir sehen, ist, wir dürfen unsere Sünde nicht verstecken. Wir können nicht davonlaufen. Die Bibel sagt uns, unsere Sünden werden uns einholen. Wir werden uns aufrufen von den Dächern, hat Jesus gesagt. Das, was sie im Verborgenen tut. Gott hat die Sünde von David gesehen. Er konnte das von allen Menschen verstecken, aber Gott hat es gesehen. Und unser Gott ist so ein barmherziger Gott. So liebevoll, so geduldig. Uns manchmal zu geduldig, oder? Wenn ihr das gewusst hättet von David, ihr hättet das mitgekriegt, der hat Ehebruch begangen, der hat einen Ehemann ermorden lassen, wären wir noch barmherzig? Oder würden wir sagen, weg mit dem? Unser Gott ist so barmherzig und so schickt er den Propheten Nathan zu David. Ihr könnt es im 1. Samuel 12 nachlesen. Und der Nathan erzählt ihm eine kleine Geschichte. Wie das so üblich war damals im Orient, die haben gern Geschichten erzählt. Heute auch noch, übrigens. Aber er bringt dem König so einen fiktiven Fall. Das war was Alltägliches. Der König war ja der Richter, der hat ständig entschieden über das Recht. Und er erzählt ihm eine Geschichte von einem reichen Mann, der viele Schafe hatte, eine große Herde hatte und dann sein Nachbar, der hatte nur ein kleines Lämpchen und das Lämpchen, das hat er von ganzem Herzen geliebt. Und eines Tages hat der reiche Mann Gäste bekommen und er war so geizig, dass er keines von seinen Schafen schlachten wollte und da hat er dem armen Nachbarn sein eines kleines liebes Lämmlein weggenommen und hat es geschlachtet für seine Gäste. Und dann sagt Nathan, so König, und was soll mit diesem Mann geschehen? Und David hat er gesagt, das ist ein Mann des Todes, der soll sterben. War eigentlich ein bisschen übertrieben, oder? Ein Lämmlein geklaut und du wirst deswegen hingerichtet? Das stand nicht so im Gesetz. Wenn du im Gesetz des Mose nachliest, wenn du geklaut hast, musstest du, ich glaube, vierfach zurückerstatten, aber nicht die Todesstrafe. Stand drauf, Gottes Gesetz war sehr gerecht. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ne? Sagen heute immer, das ist grausam, aber lest mal aus derselben Zeit damals, den Codex Hammurabi oder so. Da wurdest du wieder jeder Kleinigkeit hingerichtet. Gott sagt verhältnismäßig, die Strafe soll dem Verbrechen entsprechen. Aber David ist ja eigentlich sehr unbarmherzig und das ist sehr oft so, dass wir unsere eigenen Sünden bei den anderen am besten sehen und da oft am unbarmherzigsten sind mit anderen. Und dann, großartige Stelle, sagt der Prophet Nathan, du, David, du bist dieser Mann. Und da ist es bloßgestellt, da ist es überführt. Und das Wunderbare an David, da sehen wir, dass David trotz allem ein Mann nach Gottes Herz war. David hat sofort Buße getan. Und danach hat er diesen Psalm geschrieben. Das Erste, was wir tun müssen als Sünder, ist bekennen. Sei mir gnädig, oh Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Er appelliert hier einzig und allein auf Gottes Gnade. Das ist der Weg, wie wir Sünder gereinigt werden können von unserer Schuld. Wir können uns nicht selbst abarbeiten. Das ist Religiosität. Alle Religionen sagen das. Ja, musst du beichten gehen, musst dich taufen lassen, musst du so lange beten, musst dich 5-mal am Tag nach Mekka verneigen, musst du lange meditieren, musst du viele gute Werke tun und dann, naja, irgendwann, wenn du es gut genug machst, vielleicht wird dich Gott dann annehmen. Du musst dich zu Gott hin verdienen. Nee, das funktioniert nicht. Jesus hat gesagt in der Bergpredigt, ihr sollt vollkommen sein, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist Gottes Standard. Das ist sein Maßstab. Wenn du nicht vollkommen bist, dann bist du getrennt von Gott. Dann bist du verloren. Verloren aus dieser Beziehung mit Gott. David appelliert hier einzig und allein an Gottes Gnade, an Gottes Barmherzigkeit. Nichts in sich. Oh Gott, vergib mir doch, weil schau, ich habe zwar Mist gebaut, aber dann war ich so ein braver Junge. Kannst du nicht irgendwas machen? Nee, er schaut von sich selbst weg. Schaut auf Gott allein. Und wie geht es, dass Gott, der ein gerechter Gott ist, Gnade haben kann mit uns und barmherzig sein kann? Ich meine, stört euch das nicht, wenn ihr das lest im 1. Samuel, David begeht Ehebruch, David begeht Mord und dann bekennt er das und dann heißt es gleich danach und Gott vergab ihn? Stört euch das nicht? Was einem Mörder, einem Ehebrecher, einem Lügner? Vielleicht lest ihr von irgendwelchen anderen Verbrechern, die zu Jesus gekommen sind. Drogenabhängige und Zuhälter, Kinderschänder. Und die bekehren sich zu Jesus und finden Vergebung bei ihm und das stört uns fast, oder? Wie? Wir schätzen, dass Gott uns vergibt, aber nicht so einem. Wie, der betet, bittet um Vergebung und der hat Vergebung einfach so? Ja, Gott ist ein gerechter Gott. Aber er ist auch gnädig und barmherzig. Als gerechter Gott muss er richten. Und er wird Sünde richten. Jeder Einzelne. Er wird nichts durchgehen lassen und ich schätze es an ihm. Weil ein Gott, der zu einem Mörder oder zu einem Kinderschänder, jemanden, der vielleicht ein kleines Kind vergewaltigt hat, der zu dem sagt, oh, ist schon okay, ich vergebe dir, ich lasse dich gehen, das ist kein Gott, den ich lieben würde. Er ist ein gerechter Gott. Er wird Verbrechen, er wird Sünde richten. Aber gleichzeitig ist er ein barmherziger Gott. Und ihr wisst, wie Gott das Problem gelöst hat. Er hat es in Jesus getan, im Römerbrief. Wenn ihr das aufschlagen wollt, Römer 3, ab Vers 21, da heißt es, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Also wir werden gerecht vor Gott ohne unsere Werke. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir alle sind David und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort. Hier haben wir das Bild von einem Opfer, stellvertretenden Opfer im Alten Testament. Das Unschuldige nimmt den Platz des Schuldigen ein und stirbt an seiner Stelle, damit der Schuldige Gemeinschaft haben kann mit Gott. Das Bild hier. Gott hat ihn hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. All diese Sünden, die passiert sind, die Gott nicht gleich gerichtet hat. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorgesehenen Sünden. Unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei, und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Was diese Stelle sagt, ist, dass Gott deswegen gerecht ist, weil er unsere Schuld in Jesus gerichtet hat. Jesus hat am Kreuz unseren Platz eingenommen. Gott, der Vater, hat Jesus am Kreuz so behandelt, als hätte er unser Leben gelebt, ein sündiges Leben. damit er uns so behandeln kann, als hätten wir Jesu Leben gelebt, ein sündenloses, perfektes, reines Leben. Und deswegen kann Gott gleichzeitig gerecht sein und barmherzig sein, weil er unsere Sünde in Jesus gerichtet hat. So sagen wir, wurden festgebunden an den Mast, um bestraft zu werden, ausgepeitscht zu werden. Und Jesus trat hinzu und beugt sich über uns und hat die Strafe aufgefangen, die wir eigentlich verdient haben. Das ist die Grundlage für Gottes Gerechtigkeit und für Gottes Barmherzigkeit. Sonst könnte uns Gott keine Barmherzigkeit zeigen. Weil wenn er das tun würde ohne eine Grundlage, eine gerechte Grundlage, dann würde er ungerecht werden. Und unser Gott ist ein gerechter Gott, ein heiliger Gott. Wie wunderbar das ist, was für was Großes wir haben in Jesus, dem, was er am Kreuz für uns getan hat. Das ist die Grundlage für Gottes Vergebung. Auch für die Heiligen im Alten Testament, auch für David, noch bevor Jesus gekommen ist. Ne? Steht hier im Römerbrief: zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Das wurde alles in Jesus gerichtet. Jesus hat auch deine Schuld getragen, vor 2000 Jahren, bevor du es noch begangen hast. Aber Jesus hat es getragen und er hat deinen Platz eingenommen. Aber wir müssen es auch für uns persönlich in Anspruch nehmen. Wir werden nicht automatisch gerettet oder kriegen automatisch Vergebung oder nur weil wir in die Kirche laufen oder religiös sind. Nee, wir müssen uns eins machen mit dem, was Jesus für uns getan hat. Wir müssen sagen: Jesus, ich glaube, dass es für meine persönliche Schuld war. Und das Erste, was wir machen müssen, was David hier auch tut, wir müssen unsere Schuld bekennen. Wir müssen es bekennen. Nicht verstecken. Wir tendieren dazu, es zu verstecken, oder? Sind geblitzt worden, zu schnell gefahren. Oh, so blöd, wie kann man da ein Radar hinstellen? Ja, das Gerät sicher falsch eingestellt. Oder du hast gelogen und sagst: oh, da ist nicht meine Schuld, der Chef hat gesagt, ich soll sagen, er ist nicht da. Ist seine Schuld eigentlich. Und du begehst Ehebruch in Gedanken und sagst: kann sich die Frau nicht anders anziehen? Ich meine, was soll ich sonst denken, wenn die so rumlaufen? Na, wir reden uns aus. Und solange wir unsere Sünde entschuldigen und uns rausreden, sind wir auf dem falschen Weg. Da finden wir keine Vergebung. Bekennen ist das Erste. Bekennen heißt nichts anderes als mit Gott übereinstimmen. Die Wahrheit sagen: ja, Gott, das ist Sünde. Seht ihr, David nennt es beim Namen. Er sagt: meine Schuld, meine Sünde, meine Vergehen. Verse 3, 4 und 5. Meine Schuld. Meine Sünde, meine Vergehen. Er nimmt es auf sich, er übernimmt die Verantwortung, redet sich nicht länger raus, macht nicht länger irgendwelche anderen zum Sündenbock. Nee, er übernimmt die Verantwortung für seine Schuld. Das ist das Erste. Wir nennen es beim Namen, wir bekennen es. Ja, Gott, das, was ich getan habe, das ist Sünde, das muss raus aus meinem Leben. Ich bekenne es dir. Ich rede mich nicht länger raus. Ich laufe nicht länger davon. Wir sehen hier auch drei Aspekte eigentlich. Zuerst heißt es: tilge meine Vergehen. Vergehen sind bewusste Verbrechen. Ne? Und tilge meine Vergehen, tilge meine Schuld. Dieses Bild von bezahlen oder eine Vorstrafe tilgen, ne? Eine Strafe tilgen, das ist die Idee hier. Und dann als Zweites im Vers 4 sagt er: wasche mich völlig von meiner Schuld. Er spricht von der Unreinheit der Sünde. Es macht uns unrein. Wasche mich von meiner Unreinheit. Und dann heißt es im Vers 4, im zweiten Teil hier: und reinige mich von meiner Sünde. Reinigen, das bezieht sich eigentlich auf Krankheit. Sünde ist Krankheit. Sünde ist krank. Reinigen. Erinnert euch, Aussätzige im Alten Testament wurden gereinigt. Das ist die Idee hier. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. verleugnet es auch nicht mehr. Und dann sagt er was sehr Interessantes im Vers 6. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. David bekennt hier, dass seine Sünde vor allen anderen gegen Gott war. Weil wir könnten sagen, ja, was ist mit der Bathseba? Natürlich hat er gegen sie gesündigt. Was ist mit der Familie der Bathseba? Hat gegen die gesündigt. Was ist mit Uriah, den er umgebracht hat? Natürlich ist er schuldig geworden gegen ihn. Was ist mit Urias Familie? Was ist mit dem Heer, mit den Soldaten, mit dem obersten Joab? Ganz sicher hat David in seinen Augen auch ein bisschen was an Ansehen verloren. Eigentlich hat er gegen das ganze Volk gesündigt. Aber er sagt, Gott, gegen dich allein habe ich gesündigt. Er begreift die Heiligkeit Gottes. Gott ist der Gesetzgeber. Na, manche Menschen denken, ah, es ist wieder gut, wenn ich zu meinem Mitmenschen gehe, gegen den ich gesündigt habe und sage, es tut mir leid. Nee, aber unsere Sünde ist auch immer eine Beleidigung gegen Gott. Und so sehr, dass im Vergleich zu der Beleidigung gegen Gott ist, wer immer der Zweite in der Liste ist, das ist fast vernachlässigbar. Muss man sich auch bewusst sein. Unsere Sünde ist nicht nur gegen unseren Mitmenschen, sondern vor allem gegen Gott. Ich meine, wir sind alle Sünder, er ist der allein Heilige, er ist der allein Perfekte, Sündenlose. Gott ist Licht, heißt es im ersten Johannesbrief. Er ist perfekt. Und unsere Sünde ist eine Beleidigung für ihn. Also gegen dich allein habe ich gesündigt, Bekennender. Sag, du bist im Recht, wenn du mich richtest. Er übernimmt die Verantwortung für sein Tun. Und dann sagt ihm Vers 7, siehe, in Schuld bin ich geboren. Vielleicht noch ein Vers zu dem vorhergehenden Vers. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 10, schreibt uns der Apostel Johannes, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Also David tut es nicht, er bekennt seine Sünde. Und er geht noch einen Schritt weiter. In Vers 7 sagt er, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Heißt ja nicht, dass seine Mutter gesündigt hat, als sie ihn geboren hat. Spricht davon, dass wir alle Sünder sind, von Natur aus, seit dem Sündenfall der ersten Menschen. Erbsünde nennen das manche. Der Punkt daran ist, dass wir nicht erst zu Sündern werden, wenn wir sündigen, sondern dass wir sündigen, weil wir Sünder sind. Das ist unsere Natur. Du wirst nicht zu einem Dieb, erst wenn du stiehlst, weil du ein Dieb bist. Sonst würdest du nicht stehlen, oder? Weil nur Diebe stehlen. Wir haben eine sündige Natur, von Natur aus. Apostel Johannes schreibt uns auch da, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also wir müssen bekennen, übereinstimmen mit Gott. Das ist, was Bekennen bedeutet. Vers 9. Jetzt haben wir eine Bitte um Vergebung. Entsündige mich mit Ysop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Ysop war so eine Pflanze damals, haben die als Pinsel verwendet. Ist auch ein Bild, was uns von den Opfern bekannt ist, vom Passafest. Beim Passa haben sie das Blut dieses Opfertieres, was sie gerettet hat vor dem Gericht Gottes, an die Türpfosten gestrichen. Wenn ein Aussätziger gereinigt wurde, dann haben sie das mit Ysop, das Blut wieder, ist das, was reinmacht, der Unschuldige, der den Platz des Schuldigen einnimmt, das unschuldige Opfer. Johannes der Täufer hat gesagt, seht, Jesus sehe, dass er ist der Lamm, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Das sind alles Bilder im Alten Testament auf Jesus und sein Kreuz, sein Werk für uns. Und so entsündige mich mit Üsop und ich werde rein sein. Wir können das auf Jesus anwenden. Jesus ist der Einzige, der uns rein macht. Er ist der Einzige, der deine Schuld getragen hat. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Vers 10. Es bittet um Wiederherstellung. Der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt uns der Römerbrief. Sünde hat immer einen Keim von etwas Schlechtem in sich. Ja, Sünde macht anfangs Spaß, sonst wäre es keine Versuchung. Aber das Ende davon ist der Tod, ist Zerstörung. Es macht kaputt. Deswegen sagt Gott uns das, was er uns sagt. Gott ist kein Gott, der uns Spaß verderben will, der ein Spielverderber ist. Manche sehen Gott so. Oh, Gott stellt Regeln auf, er gibt uns Gebote, weil er irgendwie so ein stockkonservativer Chauvinist ist, der uns das Leben schwer machen will, der uns den Spaß verderben will. Nee, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Gott weiß, dass Sünde uns kaputt macht. Deswegen sagt Gott bestimmte Dinge. Gott sagt, du sollst nicht lügen, weil Lüge ein furchtbarer Stress ist, auch für uns. Du machst eine Lüge, dann musst du wieder lügen, um das zuzudecken und irgendwann übersiehst du dein eigenes Lügengespinst nicht mehr. Es ist furchtbarer Stress. Gott sagt, du sollst nicht Ehe brechen, weil das furchtbar zerstörerisch ist für beide, den Ehebrecher und den Betrogenen. Offensichtlich eigentlich. Gott sagt, wir sollen bis zur Ehe warten mit Sex, weil das der heile Ort ist in der Hingabe zwischen einem Mann und einer Frau fürs Leben. Und die Statistiken heute beweisen das. Dafür sind wir geschaffen. Das ist heil, das ist gut. In dem Wort heilig steckt das Wort heil drin. Gott sagt, du sollst nicht stehlen, weil klar, wenn du klaust, erst einmal tust du wem anderen weh und dann, Gott hat uns erschaffen. Er hat sein Gesetz auf unser Herz gelegt. Du rennst herum mit dem schlechten Gewissen. Du vertrocknest innerlich. Also der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Gott sagt uns das, was er uns sagt, weil er uns lieb hat. Wie ein liebender Papa, der sagt, hey, leg doch nicht die Hand auf die Herdplatte, weil da verbrennst dich. Der liebende Papa sagt es nicht, weil er dem Kind die Freiheit einschränken will. Und wenn wir sagen, ja, ich weiß, was Gott sagt, aber ist mir egal, ich will trotzdem sündigen, dann sind wir wie ein Kind, der sagt, ja, ist mir egal, verbrennt sich die Flosse, tut sich weh. Und hier sehen wir das eigentlich auch. Vers 10, David betet, lasst mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Was hat David gesagt im Psalm 32? In mir ist alles verdorrt. Seine Hand lastete schwer auf mir, als ich meine Schuld nicht bekannte. Das ist das Bild für Leben in Sünde. Er hat seine Freude verloren. Er hat die Fröhlichkeit verloren, die Lebensfreude. Hier umkehren zu Gott, Vergebung zu haben, frei sein von Schuld, das bringt Freude. Also genau umgekehrt, als viele Leute sagen, oh, Gott ist ein Spaßverderber, ganz im Gegenteil. Gott will unser Heil, Gott will unser Bestes. Diese Fröhlichkeit, also er bittet hier auch um viel mehr als nur um Vergebung. Er bittet um Wiederherstellung, diese Fröhlichkeit, diese Freude im Herrn, das ist eigentlich das, was uns auch abhält zu sündigen. Wenn wir uns an ihm freuen, wenn wir verliebt sind in ihm, wenn Gemeinschaft mit ihm leben, das ist unsere Freude. Nicht irgendwelche Regeln und Zäune aufzustellen. Mann, wenn ich meine Freude am Herrn habe, dann werde ich nicht rumsurfen im Internet und auf perverse Links klicken. Das ist, wenn mir die Freude verloren geht, dann mache ich so Sachen, weil dann suche ich wieder die Ersatzbefriedigung. So, So werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Im Hebräerbrief heißt es, dass Gott die züchtigt, die er lieb hat, wie ein Vater seine Kinder züchtigt. Vertrautes Bild damals auch. Wenn ein Hirte so ein Schäfchen in seiner Herde hatte, das ständig weggelaufen ist, sich verlaufen hat, er wusste, dass das Schaf sich eines Tages so wehtut, dass es nicht mehr zurücklaufen kann, oder der Wolf frisst es auf, dass es nicht gut ist, für das Schaf wegzulaufen. Und wenn das immer wieder passiert ist, was ein Hirte dann getan hat, es hat die Beine dieses Schafes gebrochen. Und dann hat er dieses Schaf getragen auf den Schultern. Das ist das Bild, was ihr oft seht, das Bild vom guten Hirten. Der Hirte, der sein Schäfchen trägt. Also bis die Beine wieder geheilt sind, hat er das Schaf getragen. Und in dieser Zeit hat das Schaf so eine intime Beziehung mit dem Hirten entwickelt, das wollte nicht mehr weglaufen. Das ist, was Gott in unserem Leben tut als seine Kinder. Er möchte, dass wir heil sind. Er möchte, dass wir nahe mit ihm gehen. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Und dann betet er in Vers 12, erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Also er betet um viel mehr als nur einfach mal schnell Vergebung. Er betet eine Leidenschaft eigentlich für Gott, eine Leidenschaft für ein reines Herz. Um ein Herz nach Reinheit. Und das ist ein Zeichen für einen wahren Christen, einer, der wirklich von oben neu geboren ist durch den Heiligen Geist. Das ist dieser Wunsch in unserem Herzen, ein reines Herz zu haben. Wie der Paulus im Römerbrief 7 schreibt, die Dinge, die ich nicht tun will, die tue ich, und was ich tun will, das tue ich nicht. Aber da ist dieses Herz da, was eigentlich Gott gefallen will und eigentlich das Richtige tun will. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Hier ein Geist, ein Herz, das bei Gott bleibt, das stark ist. Paulus spricht in anderen Psalmen von gebahnten Wegen in seinem Herz. Das ist, was wir brauchen. Und seht hier, dass er hier nicht einfach um eine Reformation seines Herzens bittet, sondern sagt, erschaffe mir Gott ein neues Herz. Das ist was Übernatürliches, das ist Gottes Wirken. Wir können uns nicht selbst reformieren als Menschen. Johannes 3 liest das daheim mal als Parallelstelle. Wir brauchen ein neues Leben. Nicht, dass unser altes Leben reformiert wird. Jesus sagt dem Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden, wenn du in den Himmel kommen willst. Nicht nur eine irdische Geburt, du brauchst eine übernatürliche geistliche Geburt. Du brauchst Gottes Leben in dir. Heiliger Geist in deinem Herzen. Das ist das Einzige, was sich verändern kann. Von innen heraus. Jesus ist der Einzige, der es tun kann. Wenn wir versuchen, aus eigener Kraft sündenlos zu leben oder heilig zu leben, dann ist es super frustrierend. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nur, wenn wir uns ganz auf Jesus ausrichten und ganz eng mit ihm gehen. Dann verändert er uns. Wie es im Korintherbrief steht, werden wir ihn betrachten, Gemeinschaft mit ihm haben, da werden wir verändert. Das ist ein natürlicher Prozess. Mit wem wir rumhängen, denen werden wir ähnlich. Unserer Clique oder unseren signifikanten anderen, sagen die Soziologen. Und so, wenn du Jesus im Herzen hast und mit ihm gehst, das wird dich verändern. Er wird dich verändern. Von innen heraus ist ein Werk des Heiligen Geistes in uns. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deine Heiligkeit nimm nicht von mir. Hat hier wahrscheinlich an König Saul gedacht, seinen Vorgänger, der nicht wirklich ein Herz hatte für Gott. Und letztendlich hat Gott ja so seinen Geist weggenommen. Und er hat einen anderen Geist. David sagt, lass das nicht mit mir passieren. Nimm deinen Geist nicht weg, gib mir Gnade. Gib mir ein starkes Herz, gib mir ein Herz, das heilig sein will, das dir gefallen will. Gib mir einen neuen, festen Geist. Schaff mir ein neues, reines Herz, Herr. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit deinem willigen Geist. Freude deines Heils ist die Freude, die wir haben müssen, dem, was Jesus für uns getan hat. Mann, wenn sonst nichts Gutes passiert an meinem Tag heute, ich kann Gott immer noch preisen und ich kann mich freuen, in dem, was er für mich getan hat. Es ist unglaublich, ein vergebener Sünder zu sein, ein erlöster Sünder zu sein. Das ist ein unglaubliches Geschenk. Kind Gottes zu sein, das ist was Riesiges. Vergebung zu haben, frei zu sein von Schuld. Oh, die Freude meines Heils. Das ist die Freude, die Umstände übersteigt. Und dann als nächstes, was hier auch auf dem Herzen liegt, lehren will ich die von dir Abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Es war auch auf Davids Herzen, ich möchte ein Zeugnis sein für dich. Das hat dem David so wehgetan, dass es heißt, dass andere Nationen, die Heiden, haben Gott gelästert wegen seinem Ehebruch, wegen seiner Sünde. Die Ungläubigen haben gesagt, ja, pff, schau dir den an. Den Jahwe-Nachfolger, heute würde man sagen, pff, schau dir den Christen an. Haben es gelästert, das kann nicht echt sein, da kann nichts dran sein. Die leben ja selber nicht das, was sie glauben. Was hat David wehgetan? Weil er in seinem Herzen eigentlich Gott geliebt hat. Er war ein Mann nach Gottes Herz. Und das ist das Herz eines wahren Christen, das dir wehtut, wenn du sündigst, dass du gebrochen bist, wie hier steht, zerbrochenen Geist. Wenn du sündigen kannst und sagst, oh, das macht mir gar nichts aus, das ist schon okay, pff, kein Problem, dann bist du wahrscheinlich nicht von Neuem geboren durch Gottes Geist, dann bist du nicht Gottes Kind. Aber hier, rette mich von meiner Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd preisen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde. Das war Davids Herz. Ich möchte dich preisen, Gott, für deine Vergebung. Das soll ein Resultat von deiner großen Gnade in meinem Leben sein. Ich möchte deine Güte verkündigen. Ich möchte ein Zeugnis sein für andere. Ich kann es nicht mehr rückgängig machen, oder? Das, was ich falsch gemacht habe, die Sünde, die ich begangen habe. Und Mann, es gibt Dinge in meinem Leben, die würde ich gern rückgängig machen. Weil ich mir selber damit wehgetan habe und anderen wehgetan habe und furchtbares Zeugnis für Gott war. Aber du kannst es nicht mehr rückgängig machen. Und so sagt der David, dann nimm das und mach es zu einem Zeugnis, damit ich andere abhalte. Dass ich ein Zeugnis bin für andere, die vielleicht auch nachdenken, dasselbe zu tun oder da auch versucht sind. Das war sein Herz. Und das ist wunderbar im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28. Denen, die Gott lieben, hat Gott versprochen, dass er alle Dinge zum Guten mitwirken wird. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Unglaublich. Das ist ein Teil von dieser Erlösung Gottes, dass er diesen Mist nimmt, diesen Schrott, den wir gebaut haben, den wir produziert haben, und er tut das, was die Alchemisten nicht tun konnten, er macht es zu Gold. Unseren Schrott zu Gold. Und das stimmt, ich kann es bezeugen in meinem Leben. Selbst die Dinge, die mir leid tun, die ich am liebsten rückgängig machen könnte, wenn ich sie könnte, aber Gott hat es gebraucht, um mich Gnade zu lehren. Früher gedacht, oh, Gott kann mich gebrauchen, weil ich ein guter Junge bin. Nee, es ist alles Gnade. Es ist ein Geschenk, unverdient. Unverdiente Gunst, das ist, was Gnade ist. Und Gott verwendet es dafür, damit andere deine Wege kennenlernen, dass ich andere lehren kann durch meine eigene Erfahrung, auch die Erfahrung deiner Güte, deiner Vergebung. Sie sagen kann, Mann, das hat mir echt wehgetan, tu das nicht, das macht echt kaputt. Und wenn du über Ehebruch nachdenkst, red mit jemandem, dem das passiert ist, der das begangen hat. Wenn der sagen, 5 Minuten, nachdem ich es getan habe, hätte ich es am liebsten rückgängig gemacht. Und ich will dich preisen, Gott. Das soll auch ein Kennzeichen sein in meinem Leben, weil du so gut zu mir warst. Ich will ein Lob verkünden. Denn du hast keine Lust, Vers 18, am Schlachtopfer, sonst gebe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Ganzen Opfer, ganze äußerliche religiöse Kram, religiöse Traditionen, deine guten Werke, was immer du tust für Gott, dein Dienst für Gott, wenn du Lobpreis singst, das bedeutet alles nichts, wenn dein Herz nicht in der rechten Verfassung ist mit Gott, wenn dein Herz nicht in Ordnung ist. Dann ist das alles nur Lärm und das interessiert Gott überhaupt nicht, wie wir auch letzte Woche gesehen haben. Das ist nur Lärm. Und manche Leute flüchten sich in diese Dinge. Oh, ich will es wieder gut machen, ich will mehr dienen. Ich gehe noch in einen zweiten Gottesdienst, weil sie so ein schlechtes Gewissen haben. Aber das ist nicht der Punkt. Gott möchte, dass wir Buße tun, dass wir bekennen, dass wir umkehren. Ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten, wenn du gebrochen bist über deine Sünde und sie Gott bekennst. Das ist, was er will. Wir können eh nicht mehr tun, als einfach gebrochen sein, unser Herz brechen lassen über unsere Schuld, über dem, was wir Gott angetan haben, wie wir ihn beleidigt haben und wie wir andere verletzt haben. Und dass wir es ihm bekennen, nicht mehr länger davonlaufen, nicht länger verbergen und nicht länger rausreden, sondern übereinstimmen mit Gott und sagen, ja, ich bin ein Sünder, das ist Sünde. Danke, dass du dafür bezahlt hast, Jesus. Ich möchte es annehmen. Komm in mein Leben, komm in mein Herz, schaff mir ein neues Herz. Rette du mich, Jesus. Ich vertraue auf dich allein. Und stell wieder her, das ist manchmal ein Prozess, wenn man gesündigt hat und sich verletzt hat und andere verletzt hat, diese Wiederherstellung. Stell wieder her. Tue Ziel und Gutes in deiner Gunst, baue die Mauern Jerusalems, dann wirst du Lust haben an rechten Opfern, Brandopfern und Ganzopfern. Spricht von Hingabe hier, Brandopfer, Ganzopfer. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Ich glaube, hier sehen wir wieder sein Herz. Gott, ich möchte ein Opfer sein für dich, das dir gefällt. Römer 12, Vers 1 und 2. Vielleicht lesen wir das zum Abschluss. Römer 12, Verse 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber, das heißt euch selbst darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Gott will nicht unsere Religiosität, Gott will nicht, dass wir rein äußerlich irgendeine Show abziehen. Was Gott wirklich will, ist unser Herz, dass wir ein Opfer sind für ihn, das ganz hingegeben ist. Also Gott sei Dank, dass es einen Weg gibt, wie wir mit Sünde umgehen können, dass es Vergebung gibt. Und hier in Psalm 51 haben wir das beste biblische Beispiel für das, was es bedeutet, Buße zu tun, umzukehren. Die Wahrheit zu sagen. Wir haben gelesen, Gott hat Freude an Wahrhaftigkeit, an einem Herz, das die Wahrheit sagt, ehrlich zu sein vor Gott, zu bekennen. Nicht auf uns zu vertrauen, Selbstgerechtigkeit, sondern auf ihn zu vertrauen, auf seine Gnade, auf das, was Jesus für uns getan hat. Und ein Herz, das ihm nachfolgt, das ein Zeugnis sein will für ihn, das ihn preisen will. Das Freude hat an ihm. Das ist das, was Gott Freude macht. Er will uns. Nicht unsere Religiosität, er will unser Herz. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es so praktisch ist und so persönlich ist und so konkret ist und Vater, ich möchte dich bitten, dass du es jedem Einzelnen von uns persönlich machst, was es bedeutet. Zeig uns auf, wenn da noch Sünde ist, die wir bekennen müssen. Wenn da irgendwelche Wege sind in unserem Leben, von denen wir umkehren müssen. Ich bitte dich, schenk jedem die Gnade, geistig klar zu sehen. Klar zu sehen, ob er ewiges Leben hat. Ob er wirklich in Beziehung ist mit dir, ob er von neuem geboren ist durch deinen Geist. Gott, das kannst nur du beurteilen. Du bist der Herzenskenner. Und ich bitte dich, egal wo wir mit dir stehen, dass wir dieses Herz des David haben. Dass wir Menschen, Männer und Frauen sind nach dem Herzen Gottes. Dass wir dir gefallen wollen. Danke, dass deine Tür offen ist, Herr. Dass wir zu dir laufen dürfen und Vergebung finden können. Das ist so wunderbar.